Hallo und herzlich willkommen bei Mittelstand mittendrin, dem Podcast für den deutschen Mittelstand. Wir sind nicht nur dabei, sondern gleich mittendrin. Heute in der nächsten Folge mit dem nächsten spannenden Gast. Kleines Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo, grüß dich, Fabian.
Ja, wir haben heute Thomas dabei, Thomas Grünewald. Holger, ich würde sagen, du gibst am besten mal ein kleines Intro. Du kennst Thomas wahrscheinlich schon am längsten oder am besten.
Ja, also das kann man sagen. Wir kennen uns schon ein paar Jährchen. Haben schon die eine oder andere Reise mitgemacht und da sind wir auch gleich im Thema. Wir sind ja touristisch gesehen schon fast wieder auf dem Weg in die Normalität. Man kann das an den Flughäfen erkennen, manchmal auch auf der Autobahn zu Pfingsten. Das heißt, es wird wieder gereist, es wird verreist. Corona hat man fast vergessen bis zum Herbst hin. Und das war für uns jetzt auch Anlass genug, mal jemanden hierher zu laden, der aus dem Tourismus kommt und vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie das denn eigentlich abgelaufen ist. So ein bisschen haben wir alle einen Eindruck, dass Tourismus, Reisen, Gastronomie jetzt in den letzten 2,5 Jahren nicht so toll war, dass die auch Startschwierigkeiten haben. Und da haben wir mit Thomas Grünewald jemanden eingeladen, der da, glaube ich, viele, viele Einblicke hat. Thomas wird sich gleich selber vorstellen. Und ja, was wir sonst noch so zu berichten sind, das werden wir sehen. Und deswegen, Thomas, stell dich mal vor, wer du bist, was du machst und dann steigen wir ein.
Naja, also als erstes mal Thomas Grünewald. Und er ist in der Fast-Situation, demnächst wieder einen runden Geburtstag feiern zu dürfen, nämlich den mit der 6 davor.
Ui.
Und da liegt schon eine Menge Vergangenheit auf der Strecke, wenn man dann überlegt, wie viele Jahre du dann noch vor dir hast, was da noch passieren kann. Aber in der Vergangenheit ist halt viel passiert. Aber ihr beiden Jungs, ihr habt mir ja einen Leitfaden zur Verfügung gestellt. Und in dem Leitfaden habt ihr mir eine Frage aufgeführt, die für mich relativ spannend ist, weil ihr habt oder wolltet eigentlich wissen, wie beginnt für mich ein guter Tag?
Stimmt, das haben wir total vergessen.
Ja, das stellen wir ja jedem.
Und dieser gute Tag ist vielleicht ein Beispiel für viele Menschen auf der Welt. Was ist das Wichtigste, wenn du morgens wach wirst? Als erstes mal, dass du wach wirst.
Das ist mit 16 stellt man sich die Frage wahrscheinlich
schon mal. Ab und zu schon. Aber es ist dann schon interessant, dass du nach rechts rüber guckst und sagst, okay, meiner Frau geht's auch gut. Und dann vielleicht, da wir fast alle zusammen wohnen, du oben leichte Bewegungen in der oberen Wohnung dann hörst und okay, deiner Mutter geht's auch gut. Und dann kommt das ganz Große, was jeden Tag ist, dass du aufstehst und sagst, okay, mit 40 bin ich etwas anders aus dem Bett aufgestanden, als jetzt mit fast 60 und du dann doch erstmal kontrollierst, ob die Knochen alle beieinander sind. Aber es funktioniert auch ganz gut.
Das heißt, an alle 40-Jährigen, genießt es. Es wird nicht besser.
Nein. Es wird auch vor allen Dingen, wenn man den Körper sich so anschaut, was da in den letzten Jahren alles so passiert ist und was du auch teilweise für einen Raubbau an deinem Körper betreibst und gerade in der heutigen Zeit, du ja in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit bist, das ist ja für uns in dem etwas gesetzteren Alter auch schwierig zu verstehen. Ne? Also ich habe gestern mit einem sehr guten Freund von mir zusammengesessen und wir haben dann auch darüber gesprochen, Mensch, ich habe dann gesagt, heute ist so ein Podcast, da bin ich eingeladen. Ich habe das noch gar nicht in meinem Leben gemacht oder ich habe das noch nie gehört, so wirklich, wie das denn funktioniert. Und daraus ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte entstanden, dass er zu mir sagte, ja, ich habe vor 14 Tagen meinen ersten Podcast gehabt und ich sitze dann mit meinem Sohn am Tisch und er sagt dann zu mir, Papa, sag mal, warum hast du ein weißes Hemd an, warum hast du dir die Haare gegelt? Und ich habe ihm dann gesagt, es ist heute mein erster Podcast und er dann in einem schallenden Gelächter ausgebrochen ist, weil der Sohn dann gesagt hat, du kannst doch im Schlafanzug dahin gehen, weil dich kein Mensch sieht.
Naja, das ist natürlich wohl wahr, bei Spotify gibt es leider noch keine Videos.
Und ja, also das ist eigentlich für mich so das Wichtigste und ich glaube, das sollte allen, ob auch die Älteren und auch die Jüngeren, das Allerwichtigste ist, glaube ich, für uns alle die Gesundheit und da sollten wir extremst drauf achten, denn es gibt kein besseres und kein größeres Gut als das, was wir in dem Thema Gesundheit und Wohlfühlen zu tun hat.
Absolut. An der Stelle müssen wir vielleicht sagen, normalerweise sitzt hier noch ein Vierter dabei, der Lukas, der ist gerade krank. Passt also zu dem Thema Gesundheit sehr, sehr gut. Ja, Thomas, willst du mal vielleicht einmal kurz erzählen, was machst du denn eigentlich beruflich?
Naja, über die beruflich oder sagen wir mal, meinen beruflichen Werdegang kann man auch relativ viel erzählen, weil das war schon sehr, sehr breit aufgestellt, wenn man heute, wenn man weiß früher, dass ich klassisch eigentlich aus dem Maschinenbau komme.
Ah.
Und da die Schwerpunkte im Thema Hydraulik, Pneumatik hatte und hinterher noch im Stahlbau und heute in dem Tourismussegment unterwegs bin, ist das schon eigentlich ein Sprung, den man selten erlebt.
Definitiv.
Und das ist eine Situation, die war früher sehr, sehr spannend, weil zu der Zeit, als wir im Maschinenbau selbstständig unterwegs waren und hatten Kunden, was viele heute gar nicht mehr kennen, dass man mit einem Kunden wie der Ruhrkohle zusammengearbeitet hat, als der größte Auftraggeber eigentlich in Nordrhein-Westfalen, wo man wusste, an jedem Arbeitsplatz, der ja unter Tage ist, hängen 7 Arbeitsplätze in der weiterverarbeitenden Industrie. Und was du heute, wenn du das heute siehst, was da passiert ist, dass diese Industrie eigentlich komplett weg ist und wie in der schnelllebigen Zeit viele, viele neue Ideen entstanden sind, wie man neue Ressorts aufgestellt hat mit ganz anderen Schwerpunkten, dann ist das für mich schon interessant zu sehen, aber auch vor allem in der Zeit, in der ich groß geworden bin, was das Thema Maschinenbau betrifft, was das Thema Technik betrifft und wo du heute mit der Technik bist, das ist ja dann schon wieder etwas schwerer für mich zu verstehen.
Also die Wendungen in deinem beruflichen Leben spiegeln sozusagen das ab, was sich im Ruhrgebiet in den letzten 40 Jahren auch so entwickelt hat. Von Kohle und Stahl so hin zu Digitalisierung, New Economy. Das ist ja auch etwas, was im Ruhrgebiet ganz stark stattfindet eigentlich.
Nein, wir werden ja sicherlich auch das Thema Digitalisierung hinterher auch noch ein Stück weit eingehen. Aber du hast natürlich recht, wenn ich früher gesehen habe, wie sind da Zeichnungen erstellt worden. Wenn du eine Maschine gebaut hast und du hast das Teil gezeichnet mit den Maßen, wie das Ding auszusehen hat und was am Ende des Tages die Mitarbeiter aus dem Betrieb daraus gemacht haben und wie das heute funktioniert, das sind ja Dinge, die kann man ja schon gar nicht mehr verstehen. Also ich sehe das bei den jungen Menschen schon und ich verstehe das auch, aber ich kann das gar nicht mehr wirklich verarbeiten, weil die Zeiten sich einfach so brutal geändert haben und wir sind in einer so schnelllebigen Zeit, wenn man früher, jetzt gucken wir mal links rüber zu Fabian, da würdest du heute sagen, das sind vielleicht vom Alter her 3 Generationen, wenn man das mal als Grundsatz nimmt. Früher hat man gesagt, alle 10 Jahre ist ein Generationswechsel drin. Heute sind wir sicherlich wahrscheinlich bei 5 oder sogar unter 5 Jahren.
Ja, absolut. Also ich meine, das ist selbst bei mir mittlerweile schon so, wenn ich mir die teilweise Technik und neue Dinge anschaue, die jetzt so neu auf den Markt kommen, wo man sagt, okay, das hätte ich mit, wenn ich mir jetzt die 15-Jährigen, 16-Jährigen heutzutage anschaue, wie die auch mit sozialen Medien beispielsweise umgehen, das ist nochmal ganz weit weg von dem, wo ich jetzt als 22-, 23-Jähriger bin. Aber schneller Wandel ist eigentlich schon mal eine gute Einleitung ins Thema. Und zwar wollen wir so ein bisschen über den Tourismus und die Reiseindustrie sprechen. Wenn man jetzt mal so die letzten 2 Jahre, 2,5 Jahre betrachtet, hat Holger ja schon eingangs erwähnt, gab es ein paar Industrien, die ziemlich gelitten haben unter Corona. Und genau, du berätst ja mit deinem Unternehmen vor allem, ich sag mal, Dienstleister im Tourismusbereich. Wie hast denn du so die letzten 2,5 Jahre eigentlich wahrgenommen? Wie war das aus deiner Perspektive?
Naja, also als erstes mal muss man sagen, ich bin natürlich ganz, ganz viel in Europa unterwegs und auch in fast allen Ländern, die ums Mittelmeer herum sind. Da gehören natürlich auch ein paar Länder auf der Atlantikseite mit dazu. Aber es ist schon wirklich erstmal für dich persönlich eine wahnsinnige Umstellung, wenn du in der gesamten Zeit erstmal zu Hause sitzt. Und auch da kann man so wirklich lustigerweise feststellen, dass wenn man, und das macht ja nun wirklich, glaube ich, fast heute jeder, wenn du heute über Leasingfahrzeuge sprichst, dann muss ich heute sagen, das ist das erste Auto in gefühlt 40 Jahren, was ich mit minder Kilometern zurückgebe, weil mich das einfach 2,5 Jahre komplett ausgebremst hat und ich mich auf ganz anderer Ebene bewegen musste. Und das ist schon ein Lernprozess gewesen, der hat mir persönlich einiges abgefordert, weil es ist halt für, und das ist für mich halt ein wichtiger Punkt, auch in der Situation, so wie wir hier sitzen,
Ja, red ruhig weiter.
Ach so, okay.
Ich muss nur einmal das Fenster zumachen.
Ach so, du meinst, weil da vorne gerade jemand sich wieder ins Unglück stürzt.
Türkische Hochzeit, hört sich das an.
Ja, das könnten, ja, das muss nicht unbedingt eine türkische Hochzeit sein. Das konnten wir früher auch. Naja, also es ist halt ein, es ist halt wirklich ein Punkt in der Zeit, wo auch ich persönlich wahnsinnig viel gelernt habe. Wenn ich vor 2,5 oder vor 3 Jahren mir jemand was über Team-Meetings oder Zoom-Meetings erzählt hat, dann ist das heute für mich nicht mehr fremd. Aber am Ende des Tages, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich eigentlich auch allen gerne mitgeben möchte, am Ende des Tages sitzen immer noch Menschen voreinander. Und das sollte man bei der ganzen Tatsache nicht vergessen. Das kann man auch relativ einfach an einem Beispiel machen oder Beispiel darstellen, wenn man heute ein Handy nimmt. Und wie häufig man Menschen heute sagen muss, dass man mit diesem Gerät auch noch telefonieren kann, das ist schon ganz erstaunlich. Also dieser Zeitwandel, den wir da durchlaufen sind in so einer kurzen Zeit, der ist echt schon brutal. Und der fordert den Menschen auch einiges ab, weil wenn du dich heute auf diese Art der Kommunikation festlegst, was das Thema zum Beispiel mit Team-Meetings beinhaltet, dann hast du natürlich A, das Thema, die Leute sitzen nicht mehr im Büro, sondern die sitzen zu Hause. Sie gestalten ihren Tag ganz anders. Sie verlieren wahrscheinlich auch viele soziale Kontakte, was auch jeder von uns durchlebt hat, weil du ja definitiv auch nicht mehr vor die Tür gegangen bist.
Absolut.
Und diese sozialen Kontakte, die kannst du halt nicht, zumindest in unserer Generation und vielleicht der Generation davor, die kannst du halt nicht über ein Team-Call oder ein Zoom-Meeting wiederherstellen. Ne? Weil ein Mensch funktioniert halt ganz anders als das, was du in einem sogenannten Team-Meeting siehst. Denn wichtig ist heute bei jeder Unterhaltung, egal was du machst, ob du was verkaufst, ob du jemanden berätst, du musst immer die Situation des dir Gegenüberliegenden erkennen können und musst die auch einordnen können. Und das geht natürlich dabei komplett verloren.
Naja, also das Physische zu lesen in solchen Situationen, das ist natürlich schwierig. Ich glaube, gerade der Punkt mit den sozialen Kontakten ist auch für viele junge Leute, gerade so, ich kann mich jetzt zurückerinnern, bei uns in der Uni-Zeit, wir haben Semesterjahrgänge gehabt, die sich teilweise 1,5 Jahre noch nie in Präsenz gesehen haben. Und jetzt kommt so langsam die Zeit wieder, wo sie gemeinsam studieren. Das ist total interessant, wenn man auf dem Campus rumläuft, die Leute interagieren zu sehen. Ich glaube, dass das nicht nur ein Problem ist der vielleicht älteren Generation, sondern auch gerade bei den Jüngeren, weil wir sind dann zwar auf sozialen Medien unterwegs, aber eine wirkliche soziale Verbindung stellt man da ja eigentlich nicht her. So.
Das kannst du auch nicht, ja. Ne, weil es fehlen dir einfach ein paar Dinge. Ne? Es fehlt dir einfach der Händedruck als Beispiel zur Begrüßung und zur Verabschiedung. Höflichkeitsfloskeln, wie man es so schön nennt, gehen auch in der Digitalisierung ein Stück weit verloren. Also da bleibt so viel auf der Strecke. Ja, es ist für viele Berufsbereiche sicherlich ein großer Vorteil, was da geschaffen worden ist. Aber man darf auch nicht vergessen, dass du 2,5 Jahre fast in Angst gelebt hast, weil kein Mensch von uns diese Krankheit wirklich einordnen konnte, weil keiner wusste, wie reagierst du da drauf. Und im Nachhinein dann immer wieder zu sagen, ja, man hätte so machen können und so machen können, im Nachhinein ist man immer schlauer. Und ich denke, dass die Menschen, die uns da irgendwo ein Stück weit durch diese Pandemie geführt haben und auch noch führen und auch wahrscheinlich Ende des Jahres wieder noch extremer führen werden, auch die haben keine Erfahrung damit gehabt. Und klar gab es immer schon Pandemien auf der Welt, aber es gab halt nie so etwas, was uns persönlich so getroffen hat.
Definitiv.
Und das hat sich natürlich in verschiedenen Bereichen, gerade speziell zum Beispiel auch in der Touristik und der Gastronomie, extremst niedergeschlagen.
Ja.
Und wir können froh sein, dass wir in einer so wirklich sozial abgesicherten Welt leben, ob das jetzt unsere Hotels liegen in Spanien, liegen in Österreich zum Beispiel, natürlich auch in Tunesien, da spielen sich dann auch dramatische Szenen ab, aber da, wo die soziale Absicherung da ist, da kann man wirklich noch von Glück reden, dass du in dieses Becken mit reinspringen konntest und der Staat für dich alles getan hat, damit du irgendwo weiter existieren kannst. Ja, auch da gab es wieder große Unterschiede, dass du sagst, der Einzelkünstler, ich sag mal der DJ oder der Solo-Gitarrist, eine einmalige Unterstützung bekommen hat, aber davon definitiv nicht leben kann.
Ja.
Und das ist sehr, sehr unglücklich gelaufen, auch wenn er dann irgendwann wieder auf der Bühne stehen darf. Aber er muss das Geld ja trotzdem zurückzahlen. Das heißt, er muss eigentlich auch die doppelten Auftritte machen, die er eben vor der Pandemie gemacht hat. Und das ist immer wieder das Spiegelbild zur Touristik, gerade was die Hotels betrifft. Kein Mensch wirklich wusste, was ist denn nun unser Plan A? Was ist unser Plan B? Was ist der Plan C? Weil wir wussten ja gar nicht, wie können wir auf die einzelnen Thematiken, auch die Vorgaben der unterschiedlichen Länder, das ist für uns von dem ganzen Aufwand, der da betrieben worden ist, wirklich, also ich habe so etwas noch nie erlebt und da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, dass ich damit bei sein durfte, um ein bisschen davon mitzubekommen, ein bisschen die ganze Geschichte auch zu gestalten, wie wir uns aufstellen können. Aber es ist halt auch wahnsinnig viel auf der Strecke geblieben.
Was mich mal interessieren würde, gut, du warst selber 2, 2,5 Jahre zu Hause, hast Kontakt gehalten zu den Leuten vor Ort vielleicht. Jetzt hast du die zum ersten Mal wieder besucht. Wir wissen ja auch, dass die Länder Europas, in denen ihr Hotels habt, unterschiedlich stark von Corona betroffen waren. Spanien vielleicht noch stärker als wir oder Italien, da sind uns ja noch diese Bilder in Erinnerung, wie nachts Militärfahrzeuge durch Stadt fahren, um Leichen abzuholen. So im Nachhinein kannst du feststellen, dass, ich sag mal, Italiener oder auch Spanier anders mit dieser Krise vielleicht umgehen als wir. Wir haben ja, ich will das nicht despektierlich sagen, aber wir haben ja manchmal so eine Vollkasko-Mentalität. Wir neigen ja dazu, zu sagen, der Staat ist für alle verantwortlich und dafür zahle ich Steuern und dann soll der Staat das mal retten. Und in Ländern wie Spanien, Italien ist das ja doch ganz anders, weil die diesen Staat, dieses soziale Sicherungssystem gar nicht so haben. Vielleicht sind die krisenfester, ich weiß das gar nicht. Hast du festgestellt, dass zum Beispiel die Spanier und die Italiener als Menschen, als Gesellschaft vielleicht auch besser dadurch gekommen sind?
Also das ist, also ja, es ist sicherlich so, und das muss man definitiv so sagen, die Spanier und die Italiener haben natürlich eine ganz andere Lebensqualität als wir. Die haben einen ganz anderen Ablauf des Tages, den haben sie sich auch nicht kaputt machen lassen. Und sie haben auch weiter versucht, das Thema Familie aufrechtzuerhalten, was bei uns ja auch ein Stück weit ins Hintertreffen geraten worden ist, dass man gesagt hat, du darfst dich nur noch mit einem anderen Haushalt treffen. Es hat ja auch dann niemand mehr hinter wirklich verstanden, mit wem darf ich mich denn jetzt überhaupt noch treffen. Ne? Und das ist natürlich in solchen Ländern wie Spanien und Italien ganz anders gewesen. Natürlich ist in Italien, ist es wirklich hart, richtig hart aufgeschlagen, aber nichtsdestotrotz merkt man ja jetzt, wie schnell haben die sich wieder entwickelt und wie schnell entwickeln wir uns ein Stück weit. Wir als die wir in diesem Land leben, sind ein bisschen getrieben, finde ich. Das kann man durchaus so sagen, den ganzen Tag über. Und die Mentalität der Südeuropäer ist halt ganz anders. Und klar, auch da ist eine soziale Verantwortung, auch da musst du darüber reden, wie gestalte ich meinen Tag, wie gestalte ich mein Leben. Aber in Deutschland ist alles so durchgetaktet. Es ist einfach nur noch eine getriebene Gesellschaft. Du musst dich nach irgendwelchen Vorgaben richten. Das müssen die auch, aber auf eine andere Art und Weise, weil sie einfach von ihrem Charakter und von ihrer Lebensqualität ganz anders aufgestellt sind als wir. Und dass das in jedem Land mit der Pandemie und gerade dieses Thema Corona unterschiedlich behandelt worden ist. Ne? Man kann zum Beispiel das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, wir nehmen mal Österreich. Österreich, wenn ihr euch daran erinnert, war eigentlich immer 2, 3 Monate vor uns. Und du konntest extrem gut feststellen, das, was in Österreich passiert, natürlich prozentual in einer anderen Größenordnung, aber all das, was in Österreich 2, 3 Monate passiert ist, ist irgendwann auch nach Deutschland gekommen. Und wir haben uns, glaube ich, nicht gerade
nicht gerade glorreich.
Wir müssen jetzt nicht lobend aus der Geschichte rausgehen, ja, weil wir einfach sehr, sehr viel in die anderen Länder geschaut haben, aber nichtsdestotrotz, und das muss man einfach sagen, und das sollte auch wirklich jeder junge Mensch und auch wir etwas älteren Menschen sollten einfach stolz darauf sein, dass wir hier sein dürfen. Ja, es hat viele Vorteile, es hat auch viele Nachteile, aber dieses Getriebene, und das hoffe ich, dass das sich vielleicht ein Stück weit wieder verändert, dass auch die jungen Menschen sagen, naja, es gibt natürlich auch noch ein Thema Freizeit. Ja, es gibt noch das Thema Familie, es gibt das Thema Sport und diese Themen sollten eigentlich auch ein Stück weit wieder nicht im Vordergrund stehen, aber man sollte sie auch nicht vergessen. Und das ist einfach das, was mir speziell aufgefallen ist in der Zeit. Und ich habe natürlich versucht, alle Kontakte aus dem Netzwerk zu Freunden aufrechtzuerhalten durch permanentes Telefonieren. Das ist schön, das ist auch gut und das ist auch prima, aber am Ende des Tages war jedes Telefonat oder jedes Zoom-Meeting oder Team-Meeting, ich komme immer wieder auf diese beiden Themen zurück, es ging am Ende immer nur wieder um die Pandemie, um Corona. Und das stumpft dann auch irgendwann ab.
Das war auf jeden Fall nach einem Jahr irgendwann sehr, sehr anstrengend. Also egal, ich hatte das selbst, ich meine selbst mit Freunden, wenn man sich dann mal gesehen hat tatsächlich, war es 2021 im Sommer, durfte man ja wieder relativ viel machen. Selbst da war ja das Thema Nummer eins immer die Pandemie. Da kann man ja froh sein, dass es jetzt mittlerweile wieder normale Themen gibt.
Also um das jetzt nochmal vielleicht einleitend auf das, auf eure Frage zurückzukommen. Ich denke, dass es die, es ist schon interessant bei so einem Podcast, wo du überall hinschwenkst nach links und rechts, ne? Also was dir dann für Dinge einfallen. Aber zurückkommen auf die Touristik, das war einfach sehr, sehr schwer, weil natürlich viele Menschen an der Touristik hängen, das darf man nicht vergessen. Das ist ja nicht nur das Hotel, das ist die Flughafengesellschaft, das ist der Transferbus, das sind die Menschen, die dir die Reisen verkaufen in den Reisebüros. Klar, es geht natürlich auch heute viel online, aber nichtsdestotrotz hat es die extremst getroffen. Und man darf einfach nicht vergessen, wenn du eine Kollegin, die im Housekeeping arbeitet und wir die dann in die Kurzarbeit schicken, dann ist die einfach, die kann mit dem Geld nicht mehr überleben. Und da spielen sich natürlich auch dann Tragödien ab. Und um diversen Dingen vorzugreifen, haben sich diese Menschen oder diese Kollegen entschlossen, andere Wege zu gehen. Entweder sind sie in ihre Länder zurückgegangen, um andere Tätigkeiten wahrzunehmen, oder sie sind zu Unternehmen gegangen, die ganz klar die Pandemiesieger sind, wenn man davon so sprechen kann. Und das ist das heutige Problem der Touristik, dass das Personal jetzt fehlt. Es ist nicht mehr da.
Ja. Das ist tatsächlich auch in Südeuropa so. Also ich habe gestern Abend an einer Neueröffnung eines Restaurants teilnehmen dürfen. Ich war eingeladen. Und da war das genau das Thema. Kein Personal. Die Gäste kommen wieder, kein Personal. Ist das in Südeuropa genauso?
Naja, klar ist das genauso, ne? Du musst ja gucken, du kannst ja nicht immer nur alles mit den Personen abdecken, die in dem Land leben, sondern du musst ja auch diverse andere Nationen dir ranholen, weil durch die Situation, dass Spanien ja nicht nur von Deutschen besucht wird, sondern dass auch andere Nationen dahin fahren, ist es schon zwingend erforderlich, auch sich erfahrene Menschen reinzuholen in die Länder, die halt diese Arbeiten auch wahrnehmen können und die das auch steuern können. Weil du hast ja große Zentralen, von denen aus diese touristische oder von der aus die Touristik gesteuert wird, da muss es auch irgendwo eine Verbindung geben. Und diese Verbindung kann es nicht nur wieder zurückkommend über Teams oder Zoom geben. Und die Leute leiden natürlich auch darunter. Und das ist dann in Deutschland und Österreich und Schweiz viel extremer gewesen, vielleicht als in Spanien. Aber nichtsdestotrotz, wenn im Süden Spaniens, in Andalusien, ich denke mal über 50% in der Touristik oder mit der Touristik zusammenarbeiten, dann bricht halt ein ganzer Zweig weg. Oder nehmt als Beispiel die Türkei. In der Türkei ist definitiv in den Orten wie zum Beispiel Antalya, da ist nichts mehr gewesen, gar nichts. Und ihr müsst ja dann überlegen, von was wollen die Menschen denn leben? Du hast ja dein Leben über einen Zeitraum von 15 oder 15 Jahren in deinem Berufsleben natürlich auch gegenüber deinen monatlichen Bezügen angepasst und das ist nicht mehr da.
Ja, das ist natürlich schwierig, dann in so einer Situation damit umzugehen. Du hast ja jetzt schon mehrfach so das Thema Personal angesprochen. Wenn du jetzt so auf die nächsten paar Jahre schaust, glaubst du, dass das Personalproblem gelöst werden kann oder dass wir vielleicht auch in der Touristik jetzt, wie in vielen anderen Wirtschaftsbereichen, den Mangel an Fachpersonal noch mal mehr spüren werden, weil die Leute umgeschult haben, in andere Betriebe gegangen sind oder einfach einen anderen Lebensweg gegangen sind?
Na, wenn du es erfolgreich machen willst, dann musst du natürlich auf die junge Generation setzen. So, und wenn du auf die junge Generation setzt, die dir dabei behilflich sind, dein Unternehmen wieder weiterzuführen und weiter aufzubauen, dann ist es ein ganz extremer Faktor, was ich jetzt auch am Wochenende, ich war für 3 Tage in Wien und habe mir da diverse Dinge angeschaut und habe natürlich auch bei einem sehr guten Freund von mir in dem Hotel, wo er als Direktor arbeitet, gewohnt. Und der hat einen wirklich interessanten Hinweis gegeben oder auch eine Idee, die die jetzt sehr praktikabel und sehr toll durchgeführt haben. Du musst dir halt neue Arbeitszeitmodelle einfallen lassen. Ja, wenn du jüngere Leute haben willst und die musst du haben, dann musst du dir heute andere Arbeitszeitmodelle einfallen lassen. Das heißt, bei denen gibt es zum Beispiel eine 4-Tage-Woche. Du kannst aber entscheiden, ob du in den 4 Tagen 8 oder 12 Stunden arbeiten willst. Es gibt auch eine 5-Tage-Woche, es gibt auch eine 6-Tage-Woche. Aber du musst heute, um gerade in der Touristik oder in der Gastronomie wieder Mitarbeiter gewinnen zu können, du musst da dich heute anders aufstellen, weil so funktioniert es nicht. Es wird heute kein 20-, 22-Jähriger mehr in einen Gastronomieladen gehen und dort 12 oder 14 Stunden, so wie das früher war, oder auch 16 Stunden als ganz normale Servicekraft arbeiten.
Ja.
Das wird er nicht mehr tun. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wenn du heute siehst, was passiert gerade bei uns, wie stellen sich heute junge Menschen auf? Was ist deren Wertigkeit? Wo wollen sie hin? Und wie wollen sie ihre sozialen Kontakte pflegen? Dann geht das natürlich nur über Freizeit. So, und das kannst du dir aussuchen. Und ich denke, wenn man diese Prozesse durchführt, dann kann man auch wieder junge Menschen dafür gewinnen, dass sie in die Touristik oder in die Gastronomie gehen. Weil es ist natürlich schon mega spannend, in der Touristik zu arbeiten. Du hast halt mit ganz vielen Menschen zu tun, du hast mit unterschiedlichen Regionen zu tun, unterschiedliche Länder, du hast so viele unterschiedliche Charaktere, so unterschiedlich viele die Einstellung zum Leben ist eine ganz andere. Wenn du mit einem Spanier einen Termin machst und sagst, wir treffen uns um 2 Uhr, dann kann ja auch passieren, dass er um 3 Uhr kommt. Aber das kann ja in Deutschland nicht passieren, außer es ist ein Stau oder das Flugzeug oder die Bahn geht nicht. Aber ansonsten ist der um 14 Uhr da.
Oder um 13 Uhr.
Oder um 13 Uhr, genau. Also das sind für mich so Punkte, was das Thema der Arbeitszeiten betrifft. Da müssen wir uns einfach anders aufstellen und da müssen wir einfach auch mehr für tun.
Glaubst du, dass es diesen Wandel gegeben hätte, wäre Corona nicht gewesen?
Ich glaube das schon über kurz oder lang, weil die Generationen, die sich jetzt gerade entwickeln und die für diese Branche wie die Touristik oder die Gastronomie brennen, dass die das gerne machen würden, aber, und das ist der entscheidende Punkt dabei, dass der Faktor Freizeit darf dabei auch nicht zu kurz kommen. Und wenn du dann verschiedene Arbeitszeitmodelle hast, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dein Leben anders zu gestalten. Und das sind heute Dinge, die sind wichtig, weil du dich ja durch die Digitalisierung, durch das Internet in der Form ganz anders informierst, weil du hast viel, viel mehr Möglichkeiten. Heute ist das meist, ich glaube, eins der meistgesprochenen Worte ist einfach, ja komm, wir googeln das mal eben. Also ja. Du gehst ja ganz anders durch die Welt.
Absolut. Ja, ich schaue mal einmal hier nochmal Richtung meiner schlauen Liste. Was mich tatsächlich nochmal interessieren würde, wenn wir so ein bisschen genereller auf die Persönlichkeit Thomas Grünewald schauen. Du hast ja, so wie ich das auch durch Holger mitbekommen habe und ich sag mal generell in deinem Umfeld mit unglaublich vielen Menschen zu tun. Du hast gerade schon gesagt, Touristik. Wie kommt diese Entwicklung zustande, dass du vom Maschinenbau zur Touristik kommst und dann noch dieses unheimliche Netzwerk aufbaust, was du mittlerweile hast, in ganz Europa rumtouren kannst. Sicherlich gute Dienstleistung, keine Frage. Aber hast du da, ich sag mal, ein Geheimrezept für, wie man ein solches Netzwerk aufbaut oder wie kam das alles zustande?
Also mein Netzwerk basiert ausschließlich über den Sport. Und ich habe das Glück gehabt, Menschen kennenzulernen, die sehr erfolgreich in ihren einzelnen Sportarten unterwegs sind oder auch waren und die ich in vielen Dingen begleiten durfte. Ich habe mit 2, 3 wirklich sehr bekannten Sportlern Events kreiert. Wir haben Golfturniere veranstaltet. Wir haben ganz normale Infoabende gemacht, wir haben Pokerabende gemacht, wo wir versucht haben, auch prominente Menschen hinzuholen. Und ein Netzwerk ist heute Gold wert. So, und wie baue ich ein Netzwerk auf? Naja, klar, es gibt das Netzwerk, dass man sagt, ja, ich kenne jetzt den, der ist in dem DAX-Unternehmen und der ist in dem DAX-Unternehmen.
Aber du meinst jetzt, Entschuldigung, darf ich nicht, aber du meinst jetzt nicht die 100 Freunde bei Facebook oder in solchen sozialen Netzwerken. Also du meinst jetzt schon ein Netzwerk, das sehr auf sehr persönlichen Beziehungen beruht.
Naja, klar, ich sag mal, wenn du heute.
Du bist ja auch nicht die Generation Social Media.
Ach, also wenn ich jetzt meinen Facebook-Account oder meinen Instagram-Account angucke, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass der mega gepflegt ist, aber ich beschäftige mich damit. Ich bin halt nur immer wieder über mich selbst verblüfft, dass du gerade ein Stück weit Facebook gelernt hast, dann kommt dieses komische Instagram, dann kommt das Thema Stories dahinter, dann hast du das gerade ein Stück weit verstanden, hast dir das auch mal erklären lassen und dann kommt dieses TikTok, das ist ja wieder eine Generation, da brauche ich mich gar nicht mehr mit zu beschäftigen, weil das werde ich auch gar nicht mehr verstehen, auch die Inhalte werde ich nicht mehr verstehen. Aber es ist halt aus dem Netzwerk heraus so viel passiert. Und wenn du ein Netzwerk dir aufbaust, dann ist, glaube ich, das Allerwichtigste dabei, der Punkt 1, Ehrlichkeit. Das zweite ist Vertrauen. Und der dritte Punkt ist, geben und nehmen muss immer im Einklang stehen. Du kannst nicht immer nur nehmen, du musst auch irgendwann mal geben. Und das Geben, das kann in unterschiedlichen Facetten sein, nur es bringt dich halt in eine Situation, wo dann jeder sagt, ach du, hör mal, guck mal, mit dem kannst du was machen, mit dem kannst du was aufbauen. Darum geht es ja am Ende des Tages, wenn man ein vernünftig agierendes Netzwerk hat. Ne? Und man muss sich dann auch nicht hinterfragen, wenn aus deinem Netzwerk heraus zwei Menschen auf einmal zusammenkommen und irgendein Geschäft aufbauen. Du musst halt nur zusehen, dass du ein Stück weit mit da drin bist.
Ja.
Das habe ich in den ersten 10 Jahren auch falsch gemacht. Heute habe ich für mich eine klare Erwartungshaltung dahinter. Und das war auch ein schwieriger Weg, weil da ist auch viel, viel auf der Strecke geblieben, wo du gesagt hast, am Ende des Tages, wenn du in dein Telefonbuch gegangen bist, was übrigens in diesem schwarzen kleinen Kasten immer noch drin ist und du das auch kontrollieren kannst, wo du sagst, sind das noch Kontakte, die mir irgendwo weiterhelfen? Weil es ist das Thema Netzwerk und es ist das Thema Freunde. Und das muss man auch wirklich stark differenzieren. Ja, aus dem Netzwerk gibt es auch viele, viele enge Freunde, aber man sollte immer so einen Grad haben, den man geht, dass man wirklich weiß, wo stecke ich die Leute jetzt hin? Und es geht jetzt nicht darum, zu sagen, mir geht es gerade schlecht und die müssen mir helfen. Nein, geh vorher auf die zu, wenn du merkst, dass irgendwas passieren könnte und du dann einen neuen Weg einschlagen kannst. Aber mach es nicht, wenn es schon so weit ist, weil dann ist das Kind in den Brunnen gefallen und dann wird es schwer, das dann auch wirklich vor dem Ertrinken zu retten. Und das ist halt auch ein Stück weit Netzwerk. Und was ich halt als wichtigen Punkt dann noch empfinde, das wäre dann vielleicht noch der Punkt 4, auch so ein Stück weit aufpassen auf den anderen. Ne, wenn man viel mit den Menschen zusammen ist, dann fallen dir halt auch Dinge auf, wo du sagst, naja, ich würde ja ganz gerne mal was dazu sagen.
Ja.
Das habe ich auch oft genug zu hören bekommen. Ne? Gerade auch, ich glaube, jetzt gar nicht so weit weg von ist mein Steuerberater, der ja nun auch ein Stück weit auf mich aufpasst, weil das ist sicherlich einer meiner Schwachpunkte. Aber das ist dann nicht nur eine geschäftliche Beziehung, wo du die Arbeit honorierst, sondern wo du auch mal anrufen kannst und kannst sagen, du, was mache ich denn jetzt? Wie können wir das denn irgendwo versuchen, in die richtige Richtung zu bringen? Ich denke, das sind so viele Faktoren aus dem Netzwerk. Und es ist halt immer wieder über den Sport entstanden. Und ich habe dann Leute kennengelernt, die verantwortlich sind für die Deutsche Sporthilfe, die Leichtathleten zum Beispiel fördert, die da einen wahnsinnigen Weg gehen, wo dann auch alle anderen Sportarten bis auf Fußball bei der Deutschen Sporthilfe in der Förderung sind. Ich habe so wahnsinnig viele nette, junge Menschen kennengelernt. Und das baut sich halt auch immer wieder auf. Und das Schöne dabei ist, dass wir... Oder sagen wir mal, der Kopf bleibt vielleicht noch ein bisschen jünger dabei. Die Knochen werden alt, aber der Knopf bleibt dran, aber der Kopf wird halt auch immer, bleibt ein bisschen jünger. Und das finde ich ganz, ganz entscheidend. Vor allem, dass du dich als Person oder als Unternehmer auch öffnest und hör doch einfach mal zu, was der jüngere Mensch dir zu sagen hat. Weil der lebt in einer Zeit, in der du nicht also du lebst auch in dieser Zeit, aber mit anderen Themen, die gar nicht mit denen, was er gerade hat, übereinstimmen, aber vielleicht kann die Idee, die er hat, auch gut sein. Ja. Ne? Und das müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen lernen. Nicht so wie früher, wenn mein Vater gesagt hat, wir gehen jetzt nach links rum und alle sind nach links rum gegangen und gar nicht darauf gehört hat, wenn ich gesagt hätte, ja Vater, könntest du vielleicht mal, sollen wir nochmal drüber sprechen, ob wir nicht auch ein Stück weit nach rechts gehen können, denn das hast du dich gar nicht getraut. Mhm. Das ist heute schon ein Stück weit anders, aber ich denke einfach, dass die Generation gerade was, oder wenn ich über eine Generation 40 bis 60 nachdenke, wo vielleicht, wie ich gerade schon sagte, 3 oder 4 Generationen enthalten sind, aber schenkt dem, der 20 oder 22 ist, die Aufmerksamkeit, die er als Mensch und als Person mit einem vernünftigen Charakter und einem vernünftigen Wissen auch verdient hat. Und da müssen wir meines Erachtens wieder ein Stück weit hinkommen. Ich glaube, das ist auch ziemlich auf der Strecke geblieben. Du kannst dich nicht mehr nur da hinsetzen und sagen, ich weiß das und ich weiß das und ich weiß das und ich weiß das. Nein, hör einfach auch mal zu.
Absolut. Ich glaube, gerade wenn es um neue Themen geht, dann ist das häufig etwas, was noch nicht so ganz passiert. Ich glaube, das kommt so mit der Zeit jetzt so ein bisschen. Also bei mir und Lukas, wenn man mal, ich sag mal, wenn man nicht mehr 18 ist, sondern 22, 24, dann ist es schon eine andere Akzeptanz mittlerweile. Aber klar, da ist noch Luft nach oben. So, also gerade was so Digitalisierungsthemen angeht, muss man auch einfach fairerweise sagen, wir sind als Zielgruppe da einfach näher dran und wir wissen nicht immer, wovon wir reden, aber häufig haben wir zumindest ein Verständnis dafür, was dann vielleicht ein anderer 18-Jähriger oder ein anderer 20-Jähriger will oder haben möchte, wenn er sich jetzt irgendwas anschaut beispielsweise. Holger, hast du noch eine Frage?
Nee, im Moment nicht.
Ja, ich habe aber sonst noch eine.
Ja, schieß los.
Ja, von Netzwerk vielleicht nochmal zurück zum Thema Digitalisierung. Glaubst du, dass Corona jetzt auch in Bezug auf Networking und Veranstaltungen an sich, inwiefern hat da Digitalisierung auch die Chance gegeben, nochmal eine neue Stufe zu erreichen? Also ich glaube, gerade in vielen anderen Unternehmensbereichen, Metallbau beispielsweise hatten wir jetzt letztes Mal, hat die Digitalisierung in den letzten Jahren und gerade auch während Corona unglaublich viele Prozesse beispielsweise verschnellert und verbessert. Wenn du jetzt so auf die Touristik und den Tourismus an sich schaust, abgesehen von den Teams oder Zoom-Meetings, hat sich da mit der Digitalisierung was getan? Also was waren da so Sachen, wo du sagen würdest, das kam mit der Digitalisierung, das war unglaublich neu und das hat sehr, sehr viel gebracht, wenn man es jetzt mal so auf die Jahre verteilt schaut?
Also wenn man das an einem, ich kann dir das am besten vielleicht an einem Beispiel erklären. Wir haben eine in der Touristik zum Beispiel dem Thema Vertrieb eine wahnsinnige Präsenz, also auch eine Präsenzpflicht. Ich glaube, es gibt in Deutschland, ich müsste jetzt lügen, ich hoffe nicht, dass irgendjemand hört, der ein Reisebüro hat, aber ich denke, dass wir immer noch zwischen 10.000 und 12.000 Reisebüros in Deutschland haben, die zu unterschiedlichen Ketten gehören, die den Konzernen der Touristik, TUI und so weiter angeschlossen sind. Ja. Und die sind ja nun auch alle in der Kurzarbeit gewesen, aber nichtsdestotrotz besteht auch da ein Wissensdurst. Die haben ihre Geschäfte, ihre Reisebüros nicht aufgehabt. Und es war schon interessant, wie dann die Konzerne sich aufgestellt haben, dass wir zum Beispiel sehr erfolgreich Webinare durchgeführt haben. Dass wir denen in den Webinaren gezeigt haben, was entwickelt sich gerade neu in den Anlagen, wo sind wir gerade dran, was passiert, wenn wir wieder öffnen dürfen, worauf müsst ihr achten, dass wir versucht haben, die ganzen Kollegen, die in den Reisebüros sitzen, dass wir sie live nach Spanien geschaltet haben, wo unser Clubdirektor sitzt, damit der mal Einblick geben kann, was passiert denn da gerade und wie bereiten wir uns denn darauf vor. Das fand ich war ein richtig guter und vernünftiger Schritt, die Leute ein Stück weit, oder die, das sind ja dann am Ende des Tages Kunden, dass du die weiter unterrichtest, dass du sie auf den aktuellen Stand bringst, wie sich dein Unternehmen gerade aufstellt. Oder dass du sagst, naja, wir haben eventuell die Möglichkeit, dass wir dort oder in der und der Region ein neues Hotel eröffnen oder wir müssen das Hotel schließen. Das sind ja Informationen, die am Ende des Tages jedes Reisebüro benötigt, was du der natürlich auch online anschauen kannst auf der Internetseite, Aber nichtsdestotrotz haben wir versucht, mit diesen Webinaren den Kontakt zu den Menschen zu halten, damit sie sehen, es sind noch welche da, die sich auch um mich kümmern und die auch meine Belange ein Stück weit verstehen. Was will ich denn eigentlich danach machen? Ja. Und dieser Informationsträger war meines Erachtens sehr, sehr wichtig.
Ja. Holger?
Also, wir haben ja doch relativ viele junge Zuhörer, die als Unternehmer gerade starten. Und die interessiert auch immer, das kriegen wir als Feedback auch immer wieder gespiegelt, natürlich so Best Practice. Du hast in deinem Leben, haben wir ja gerade gehört, ein unglaubliches Netzwerk geschaffen, das sicherlich auch Teil deines beruflichen Erfolges ausmacht. Du bist in der Touristik unterwegs, wo es sehr um Kommunikation geht. Wenn du jetzt so einen jungen Unternehmer vor dir sitzen hättest, was würdest du dem so als guten Rat, als Best Practice mit auf den Weg geben, um vielleicht, egal in welcher Branche man unterwegs ist, aber auch ein Stück weit den Erfolg darüber herbeizuführen?
Also das ist natürlich eine Frage, da könnte ich, glaube ich, 35 Minuten drüber sprechen.
So lange war leider nicht mehr.
Aber am Ende des, Tages würde ich heute einem jungen Unternehmer erstmal absoluten Respekt zollen, dass er diesen Weg geht. Das ist das eine. Das zweite ist, ich finde es total super cool, wenn einer eine Idee hat und ein Startup-Unternehmen gründet oder mit einer neuen Idee auf den Markt geht. Was ich ihm nur empfehlen kann, ist, ich kann ihm jetzt nicht empfehlen, geh in die Digitalisierung, bau dir eine vernünftige Kommunikation auf, sieh zu, dass du vielleicht noch ein zweites Standbein hast. Das sind alles so schlaue Opa-Sprüche, die jetzt rein theoretisch von mir kommen könnten. Aber ich denke einfach, wenn du so etwas machst, beschäftige dich mit den Themen Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit und pflege einfach deinen Charakter, dass du auf der anderen Seite die Menschen erreichst, die dein Produkt, egal was du verkaufst, auch wirklich benötigen oder haben wollen oder sich dafür interessieren. Es ist nicht immer ganz schlimm, wenn man als junger Mensch dann doch mal sagt und hat die super Idee, vielleicht dann doch mal so einen alten Sack, wie man das so schön bei uns in Witten sagt, zu fragen, was er denn davon hält oder was er für einen Tipp geben würde. Das sollte man sich als junger Mensch immer anhören. Aber ich denke einfach, die Punkte, die ich gerade aufgeführt habe, die sind wichtig. Und schau einfach nach links und rechts und schau nicht nur geradeaus. Denn du kannst links und rechts so viel wahrnehmen und du kannst so viel Informationen links und rechts sammeln, die dir behilflich sind, dein Startup, was du an den Markt bringst, wahnsinnig viel Hilfestellung auch geben kann.
Absolut. Also gerade vielleicht nochmal zu dem Punkt Mentoring, sowas. Coaching, das ist schon sehr, sehr wichtig. Also Lukas und ich haben das vor allem auch gemerkt jetzt im letzten Jahr nochmal. Können wir auch nur allen Leuten, die jetzt mal zuhören und gründen gerade oder gegründet haben, sehr ans Herz legen. Ansonsten würde ich vielleicht an der Stelle nochmal einmal unsere letzte Frage, die wir ganz gerne stellen, auch an dich stellen. Wenn du jetzt so an dein wunderbares Netzwerk denkst, und die ganzen Leute, die du so kennst, da sind ja sicherlich andere Charaktere auch dabei, wo man sagt, die saßen vielleicht selber noch nicht auf dem Podcast-Sessel oder Stuhl bei uns in dem Fall. Wen würdest du gerne mal hier sehen? Muss jetzt nicht jemand sein, den du kennst, aber vielleicht jemand, der dir so einfällt, wo du sagst, das ist jemand, den wir mal interviewen sollten.
Also ich finde es immer spannend oder ich finde es sehr spannend, weil ich das einfach auch in der Vergangenheit lernen durfte, dass ich mit Menschen zu tun hatte, die im Sport sehr, sehr erfolgreich sind. Und viele der jungen Menschen, die jetzt hier vielleicht zuhören, ich habe ein wahnsinniges Erlebnis zum Beispiel mit Sabrina Mockenhaupt gehabt. Kein Mensch kannte Sabrina Mockenhaupt. Ich glaube, sie hat 45 oder 47 Siege im Marathon, im Halbmarathon gelaufen. Und dann ist sie einmal zu Let's Dance gekommen, ist da dann, glaube ich, bis in die dritte oder vierte Runde gekommen. Aber so eine Fröhlichkeit, wie diese Person hat, was gerade mit ihrem Leben passiert, sie ist gerade Mutter geworden, wie stellt sie sich auf? Ganz spannend, mit etwas über, glaube ich, 120 oder 130.000 Follower. Was bietet die gerade für Produkte an? Angefangen vom Kinderwagen bis Babynahrung. Das sind Menschen, die spannend sind. Und ich denke einfach, wenn ihr irgendwann mal dahin kommt, ich bin euch auch gerne dabei behilflich, einen wirklichen Sportler hier mal hinzusetzen, wie ist denn sein Werdegang gewesen? Und holt euch da jetzt nicht einen Fußballer, weil das ist relativ einfach immer zu erzählen, sondern es gibt natürlich Sportarten, wenn du jetzt im Handball unterwegs bist, wenn du in der Leichtathletik unterwegs bist, sind, was die am Tag leisten, um da hinzukommen, das ist, denen zuzuhören, das ist nicht nur erfrischend, sondern das macht dich auch nachdenklich, von was die am Ende, von was die wirklich auch existieren müssen, was die für Unterstützung bekommen und wie ihr Werdegang war. Ich glaube, das sind Menschen, die dem Zuhörer auf der anderen Seite wahnsinnig viel vermitteln können. Und eins ist auch ganz sicher, wenn du so erfolgreich im Sport warst, dann hast du auch den Biss. Und dann hast du auch den Biss für dein weiteres Leben und lässt dich nicht irgendwo, was wir alle mal können, hängen und in den Straßengraben zu setzen und sagen, sag mal, was passiert denn jetzt eigentlich mit mir? Das ist in den seltensten Fällen bei denen. Und ich würde mir das schon wünschen, wenn hier ein wirklicher Spitzensportler mal sitzen würde, den ihr mal richtig niederkniet mit Fragen. Aber ihr werdet gar nicht viel fragen müssen, weil der hat aus seinem Leben so viel zu erzählen. Ja. Und das, was man dann erlebt hat und auch das, was ich erlebt habe und auch erleben durfte, mit den ganzen Höhen und Tiefen, dass du irgendwann mal da stehst und sagst, ob man mir das jetzt glaubt oder nicht, aber du stehst irgendwann mal da und sagst, puh, jetzt muss ich mir wirklich überlegen, was kaufe ich denn jetzt ein und bin nicht immer nur in dieser Blase unterwegs gewesen, wo es mir mega gut ging. Aber, und das ist vielleicht dann auch noch ein Satz, der zum Ende ganz gut tut, dass du an deiner Seite eine Person hast, die dir auch dabei hilft.
Ja.
Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Und das ist bei den Sportlern ganz genauso. Ja, du bist die ersten Jahre komplett auf dich alleine gestellt, du bist fokussiert auf deinen Trainer, du hast wenig soziale Kontakte, aber am Ende des Tages braucht auch der eine Person, mit der er reden kann, der er vertrauen kann und die dich auch mal wieder ein Stückchen in diese Bahn reinschubst, dass du wieder einigermaßen in der Spur bist. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Finde ich auf jeden Fall einen spannenden Vorschlag. Müssen wir uns damit auseinandersetzen.
Ja, ich habe ja schon mal gesagt, also da müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir auch eine neue Rubrik Mittelstand mittendrin vor Ort.
Ja, stimmt, das wäre auch noch was. Ja, ansonsten, Thomas, dir erstmal vielen, vielen Dank. Wenn ihr jetzt zufälligerweise jemand zuhört, der aus der Touristik kommt und mal gerne mit dir sprechen wird, wo findet man dich denn am besten? Website, Social Media?
Ich bin so gut auf Facebook und so gut auf Instagram, du kannst mir dort alle Fragen stellen.
Also für die, die es gerne tun würden, auf Instagram und Facebook Thomas Grünewald einfach eingeben und suchen, ihr solltet ihn dann finden. Und ansonsten bedanken wir uns an der Stelle fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dass ihr genauso wie wir viel Spaß hattet an dem Thema und wir hören uns dann demnächst wahrscheinlich in 2 Wochen wieder. Ansonsten, Thomas, danke dir, Holger. Danke dir,
Thomas. Und bin ich jetzt raus oder werde ich nochmal zu so einem Podcast eingeladen?
Du wirst nochmal eingeladen, keine Sorge.
Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt über, in dieser kurzen Zeit über so viele Themen gesprochen, sonst konzentrieren wir uns hier auf ein Thema, aber das hat jetzt wirklich viele Wendungen. Wir haben mit Corona angefangen, haben über Tourismus gesprochen, über Netzwerke, über Sportler. Also ich denke, irgendwann werden wir den Thomas hier wiedersehen. Ja. Vielleicht dann als Rentner und dann werden wir über Golf spielen.
Das wäre mir ein bisschen, das wäre mir ein bisschen zu lange. Ich würde noch viel lieber auch mal was über unsere Stadt erzählen und würde über diese Stadt diskutieren, als das kann man kurzfristig machen.
Ja, da müssen wir einen neuen Podcast für entwickeln. Vielen Dank, Thomas.
Ja, Dankeschön. Jungs, schönen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Ciao.